Käse, Wein und bla bla bla. Der Genuss-Talk mit Johannes Quirin.
Bei uns in der Landwirtschaft ist Nachhaltigkeit extrem wichtig, weil wir von der Natur leben, mit der Natur arbeiten.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Genuss-Talk. Live heute aus Marokko am Main. Ja. Wo das liegt, das hören wir nachher auch noch, denn das wird mir die Ilonka Scheuring erzählen, bei der ich heute zu Gast sein darf. Ilonka ist nicht nur für ihre pinken, rosafarbenen Gummistiefel bekannt, sondern auch für ihre innovativen und auch frischen Ideen, die sie hier in Weinfranken in die Flasche bringt. Wir reden über Nachhaltigkeit, Tradition und modernen Weinbau und wie das Ganze dann bei Ilonka auch letzten Endes zusammenfindet. Hallo Ilonka, schön, dass ich heute bei dir sein darf.
Ja, hallihallo, herzlich willkommen im kleinen Marokko. Am Main, wie du schon gesagt hast.
Ja, hinter Marokko verbirgt sich Margrethe Höchheim. Wir hatten es. Ist es richtig? Ne? Ich muss immer, na, fast richtig. Wie heißt's?
Margrethe Höchheim.
So, ja, also, siehst du, da stolpert der Nicht-Franke immer drüber.
Deswegen immer ganz einfach Marokko.
Ist einfacher, ne? Also von daher, und Marokko liegt am Main. Man braucht nicht mal so weit nach Afrika zu reisen. Auch wenn in Marokko tatsächlich hier auch der Weinbau kultiviert ist, ist es hier natürlich ein bisschen anders. Aber kommen wir zuerst mal zu dir, liebe Ilonka. Du bist ja mit deinen rosa und pinkfarbenen Gummistiefeln bekannt geworden. Das hast du so als, ja, würde man sagen, Markenidentität genommen, um einfach auch dann die Bühne zu betreten. Aber wie bist du überhaupt Winzerin geworden? Der Familienbetrieb, wo wir heute sind, ist ja in wie vieler Generation?
Tatsächlich bin ich erst die zweite.
Die zweite Generation, ah, siehst du, also, aber er wird weitergeführt. Mhm. Und wir hatten es neulich schon in Wirsberg bei Zu Tisch, da durfte ich auch mit der Ilonka in einem Podcast sprechen. Da hast du nämlich auch gesagt, naja, es war eigentlich gar nicht so ganz klar, ne, wie es so weitergeht, aber du hattest schon Bock auf Wein. Und da hast du so schön gesagt, naja, es ist halt kein Bub geworden, sondern ich bin gekommen und ich habe es dann auch übernommen. Du warst zuerst unterwegs, aber erzähl doch mal, was dich so am Weinbau interessiert hat, ja, und auch fasziniert hat, dass du diesen Weg eingeschlagen hast.
Ja, also ich sage natürlich immer, mir wurde es in die Wiege gelegt, weil ich bin natürlich damit aufgewachsen, groß geworden. Ich kenn's nicht anders, war natürlich immer draußen in der Natur unterwegs und das hat mir auch immer viel mehr Spaß gemacht, wie wenn ich jetzt daheim irgendwie bei der Mutter in der Stube sein musste. Nee, mich hat's da wirklich hinausgetrieben und ja, hat da halt schon immer so ein bisschen Hummeln im Arsch und wollte da mit den Händen was schaffen und ja, musste immer ein bisschen schmutzige Finger haben. Ja, und irgendwann ja, kommt es natürlich dann so zu der Entscheidungsfindung, was lernst du? Und habe ich mir gedacht, naja, mach's halt mal ein Praktikum in dem Bereich. Dann Praktikum gemacht, das hat mir auch super gefallen. Natürlich nur reine Männerdomäne, ne? Also da wird man dann als Nesthäkchen dann schon immer ein bisschen mehr betüdelt. Aber ja, letztendlich hatte ich damit irgendwie nie Probleme, mich durchzusetzen. Bin auch immer gut angenommen worden. Und deswegen, ja, hat sich dann so eins nach dem anderen weiter ergeben, dass man quasi weitermacht. Also ich habe quasi erst eine Ausbildung gemacht, habe dann mein, ja, war dann nach der Ausbildung ein bisschen im Ausland unterwegs und dann im Anschluss meinen Techniker für Weinbau und Önologie auch abgelegt. Und ja, da hat mir das eigentlich schon immer alles extrem viel Spaß gemacht. Und sowas machst du ja dann auch nur, wenn du weißt, okay, dann machst du daheim halt mal weiter und dann war halt so der Zeitpunkt jetzt oder nie daheim mit anfangen, mit einsteigen und dann habe ich da halt mal ja angefangen und losgelegt und natürlich ist es eher ein bisschen seltener damals gewesen, dass auch Frauen in dem Bereich das lernen und da auch aktiv sind.
Ja, muss man sagen. Auf alle Fälle, ne? Es ist ja heute auch immer noch eher exotisch, dass man da tatsächlich als Frau unterwegs ist.
Richtig, ja. Also es ist, mich fragen die Leute auch immer, wie viele Winzerinnen gibt's denn noch? Ich sag ja, also bei uns in Franken kann ich es ja an zwei Händen, wenn überhaupt, abzählen, die wirklich auch in der Produktion, also jetzt nicht nur im Marketing und Vertrieb, in Anführungsstrichen, nur tätig sind, sondern es wirklich auch mit den Händen, also ja, im Weinberg schaffen oder im Keller stehen und das Ganze verarbeiten. Also das ist schon eher sehr rar.
Was ist jetzt aus deiner Erfahrung wichtig? Was kannst du da für einen Tipp mitgeben, wenn Frauen in diese Branche, in diese immer noch Männerdomäne einsteigen wollen? Was ist da wichtig, dass man da tatsächlich dann auch Fuß fassen kann? Seinen eigenen Stiefel machen ist auf jeden Fall, ist ja wahrscheinlich gar nicht so verkehrt.
Genau, das auf jeden Fall. Du musst natürlich Durchhaltevermögen auch besitzen, weil als Frau fällt es dir natürlich immer ein bisschen schwerer, weil du vielleicht die Muckis nicht so hast, ja, und den Körperbau, um manches so umzusetzen, wie es die Männer oder die Jungs machen. Und ja, wenn du ein gewisses Fachwissen und eine Kompetenz auch mitbringst, dann wirst du auch genauso von deinen Kollegen angenommen und anerkannt. Bei den Kunden und Verbrauchern ist es schon aber noch so ein bisschen in den Köpfen drin, ja, wie? Du bist die Winzerin, du als Frau machst die Weine. Also das ist schon immer noch so ein bisschen eine Besonderheit.
Also erwarten Sie eigentlich, dass bei dir im Keller irgendjemand steht, der männlich ist, oder?
Ja, schon. Schon, also auch wenn du so auf Messen oder Veranstaltungen dann manchmal bist, dann gucken sie dich an, wie, weiß nicht.
So, als du das Familienweingut dann übernommen hast, ne, dann war ja die Familie, Papa, sicherlich auch ganz stolz und hast gesagt, wunderbar, unsere in zweiter Generation zwar nur, aber das heißt ja nichts, ne? Geht weiter, die Familientradition, die da irgendwo entstanden ist. Und du bist ja dann auch zwar ein bisschen in die Fußstapfen reingetreten, aber wir haben es ja schon gerade durchklingeln lassen, du hast ja schon vieles anders dann plötzlich gemacht. War das dann auch immer leicht, wenn dann Papa, Mama geguckt haben, was macht die da, was macht die Ilonka im Keller im Weinberg, ob das gut geht?
Ja, also da hat man natürlich immer irgendwelche Konfrontationen. Am Anfang hat man da noch mehr drüber gesprochen und habe ich dann vielleicht das ein oder andere nicht so extrem dann auch umgesetzt, was im Endeffekt dann auch ganz gut war, weil natürlich die Eltern da schon die gewisse Erfahrung hatten. Oder vielleicht auch schon das ein oder andere Lehrgeld bezahlt hatten, wo ich gedacht habe, nee, das probiere ich jetzt noch mal aus. Und jetzt so mittlerweile, ja, habe ich schon, oder bin ich die Federführung und habe so meine Ideen. Und da kommen die Eltern dann manchmal nicht mehr so ganz mit oder stehen da dahinter oder schütteln den Kopf. Und da sage ich, ja, aber das ist jetzt so und das machen wir so. Und ja, dann wird es auch von denen dann halt so hingenommen, ne? Weil sie wissen, jetzt habe ich das Ganze. Und das ist natürlich alles so ein Entwicklungsprozess, der dann eine gewisse Zeit auch braucht, weil du natürlich nie in so einem Betrieb gleich alles kannst. Und es wird ja nicht weniger, es wird ja auch immer alles mehr. Und insofern, ja, da erlebe ich trotz alledem immer wieder, wie jetzt, hä, das so und so? Und ich so, ja, genau, so, Punkt.
Und es setzt sich ja auch durch. Du bist ja direkt Winzerin des Jahres geworden, als du das Familienweingut übernommen hast.
Ja, richtig. Ist mittlerweile ja auch schon wieder ein bisschen her.
Ein paar Jährchen.
Ja, kommt mir noch gar nicht so lange her, aber irgendwie fliegt die Zeit so schwuppdiwupp. Hat man früher auch nie verstanden, wenn das einer gesagt hat. Aber je mehr du natürlich in der Natur arbeitest und immer nur einmal im Jahr die Möglichkeit hast, ein perfektes Produkt zu kreieren, was es natürlich auch nie gibt, weil man ist ja nicht zufrieden, man möchte ja immer, man findet ja immer noch mal irgendwo das Haar in der Suppe, um es irgendwie besser und anders machen zu können. Und da hast du ja nur einmal die Möglichkeit, das zu tun und dann denkst du, ach, das hast du jetzt erst gemacht und dann ist das Jahr aber schon wieder rum. Also kommt schon wieder das Nächste und kannst schon wieder mehr dran feilen.
Das ist ja der Lauf der Zeit, die Lauf der Natur. Ihr lebt und arbeitet mit der Natur. Nachhaltigkeit ist dir ja auch enorm wichtig in dem, was du tust. Du bist auch Mitglied bei der Ethos-Gruppe und auch bei Freaks to Table. Zwei Organisationen, die sich ja für Nachhaltigkeit in unterschiedlicher Facette einsetzen. Was ist dir da so wichtig, dass du sagst, ja, ich gehe mit anderen Menschen, die gleich ticken, zusammen, um dann halt für ein gewisses Thema auch zu kämpfen?
Also eigentlich ist es ja kein Modethema, ne? Also gerade so bei uns in der Landwirtschaft ist Nachhaltigkeit extrem wichtig, weil wir von der Natur leben, mit der Natur arbeiten und die Natur, die kannst du nicht wie irgendwelche Unternehmen einfach mal innerhalb von einem Jahr umstrukturieren und ja neu aufstellen oder dir ein anderes Vertriebskonzept oder Produktionskonzept irgendwie überlegen. Nee, also bei der Natur dauert es einfach seine Zeit. Und das muss halt irgendwo nachhaltig angegangen werden, damit das Ganze auch Sinn macht. Das ist ja auch mit unseren Rebsorten, wenn du eine Rebanlage erstellst, ja, kannst du nicht in einem Jahr eine pflanzen und in 5 Jahren denkst du, oh nee, die Sorte war jetzt doch nix, jetzt mal was anderes. Geht zwar schon, aber da ist der Kostenfaktor so extrem, dass du dir vorher einfach ganz genau und gut überlegen musst, was machst du und wie machst du es. Und ja, Nachhaltigkeit ist irgendwo eigentlich, sollte das in der Landwirtschaft ein bisschen selbstverständlicher sein, oder ist es für mich natürlich auch einiges so selbstverständlich, was man aber wieder mehr in das Bewusstsein der Leute und in die Köpfe auch bringen muss, dadurch, ja, dass die ganze Industrialisierung eben schnell vorangeschritten ist und dieses ganze schnelle Konsumverhalten und überall verfügbar, ja, da denkt man über Nachhaltigkeit eigentlich gar nicht groß nach. Ist bei uns auch so ein bisschen in Vergessenheit natürlich geraten, aber letzten Endes ist es einfach extrem wichtig, weil das ist ja das A und das O sozusagen, dass wir nachhaltig arbeiten, um auch für die nächsten Generationen unseren Betrieb, unsere Böden, unsere Flächen, unsere Weinberge da auch ja in einem guten Zustand weitergeben zu können.
Und bei Ethos und bei Freaks to Table geht es ja auch vor allem darum, sich gemeinsam auch an den Tisch zu setzen, sich auszutauschen, voneinander auch zu lernen, eben nicht immer nur den, du hast es gerade gesagt, Konsumwettkampf quasi auch zu sehen, ne? Immer den ja, Wettbewerb beim nächsten Kollegen oder bei der Kollegin zu sehen, sondern zu sagen, hey, wo können wir denn auch gemeinsam arbeiten, vielleicht auch aus Fehlern lernen, aber auch aus Erfolgen lernen und sagen, was machen wir gemeinsam, was, wo können wir da auch ja, am gleichen Strang ziehen, um bessere Ergebnisse zu erzielen? Das ist ja sicherlich dann auch ein wesentlicher Faktor bei Ethos und bei Freaks to Table.
Absolut, also allein dieser fachliche Austausch, egal ob da in der einen oder der anderen Gruppe, also hat man immer Parallelen, tut einen natürlich in dem, was man selber tut, entweder extrem ja auch bestätigen oder bestärken, oder man kriegt einfach nochmal eine andere Sichtweise auf manche Dinge, ja, merkt dann auch, oh ja, das könnte ich ja selber mal irgendwie auch ausprobieren, oder der eine hat es schon mal ausprobiert und dann musste da nicht auch selber nochmal das Lehrgeld irgendwie bezahlen oder nicht ganz von vorne anfangen, sondern das kannst schon gleich irgendwo zwischendrin mit der Umsetzung irgendwo beginnen. Und das ist ja unglaublich viel wert. Und einfach, weil eben jeder, egal ob von Ethos oder von den Freaks, da auch für das Produkt, was wir alle herstellen oder für den Wein, den wir machen, jeder dafür so richtig brennt und halt ja das irgendwo von Anfang bis zum Ende auch wenn sieht und nicht nur so in einem kleinen Teilbereich das Ganze irgendwo abhändelt, wie es heutzutage auch oft der Fall ist eben, und jeder immer nur so bis kurz vor die Haustür denkt und was jetzt links und rechts davon ist, macht sich keiner mehr Gedanken.
Ja, also voneinander lernen, miteinander sich austauschen und eben nicht ja dem anderen das die Butter auf dem Brot nicht gönnen, wie man so schön sagt. Ja. Ich denke, das ist sehr wahrscheinlich, ne, du hast ja auch gesagt, am Anfang war es nicht ganz so leicht, sich als Frau vielleicht da auch so durchzusetzen. Da wird man sowieso immer so beäugt. Und umso schöner ist es doch dann, wenn man dann auch Gleichgesinnte findet, die dann sagen, hey komm, also pff, mir ist das alles hier zu blöd. Wir tun uns zusammen und ziehen gemeinsam an einem Strang, um auch ja Kulturlandschaften zu schützen. Du hast gesagt, ne, wie gibt man das dann auch an die nächste Generation weiter? Vieles, was ihr im Weinberg habt, sind ja auch einige Steillagen mit dabei, was natürlich umso anstrengender ist. Aber das ist ja auch wichtig, im Endeffekt sowas zu erhalten.
Absolut. Also ich bin da sowieso ein Verfechter, weil das einfach unsere Kultur ist, unsere, ja, unsere Basis, unsere Wurzeln, da kommen wir her. Und deswegen ist es bei uns auch so, wie es ist. Also wir sind ja hier in einem Schlaraffenland. Alles ist wirklich da, was man braucht, sogar noch viel mehr. Ja, wir sind eine Urlaubsregion, werden auch immer beliebter. Wir liegen ja im Herzen von Deutschland oder sage ich jetzt mal so ein bisschen mittendrin. Ja, es gibt alles, was wir brauchen. Wir sind sehr zentral. Und ja, wenn das irgendwo ja verloren gehen würde, diese ganze Kulturlandschaft, das wäre, ja, das möchte ich mir gar nicht vorstellen. Ja, abgesehen davon würden andere Leute dann auch Amok laufen, die das Tag ein, Tag aus zum Joggen, zum Radfahren, zum Spazieren gehen oder einfach, ja, zum, ja, dahin verweilen, gerne nutzen und sich aber gar nicht bewusst sind, dass sie das für umsonst nutzen können, weil wir Winzer, Landwirte oder andere Pflegeverbände das so erhalten und das Ganze nicht irgendwann verwaldet oder verbuscht, was natürlich jetzt nicht schlecht ist, aber das würde einfach eine ganz andere Kulturlandschaft hier entstehen lassen, wo vielleicht wieder weniger attraktiv einfach für alle ist.
Das stimmt. Ich erinnere mich noch sehr gut, als ich dich besucht habe, als ich fürs Buch recherchiert habe für die Weinorte in Franken, und dann hast du gesagt, ja, wenn du Zeit hast und kommen kannst, dann kommst du am besten in den Weinberg, und haben uns ja auch im Weinberg während der Lese getroffen, und du hast eine kurze Auszeit dadurch auch gekriegt, warst also gar nicht so unglücklich, aber genau da saßen wir ja dann auch ein bisschen abseits mit Blick auf die Reben auf einer Bank und haben uns ausgetauscht, haben mal ein bisschen gequatscht und erzählt. Und das, was du jetzt gerade beschrieben hast, einfach dazu zu verweilen und das so, ja, zu sehen, was ihr als Winzerinnen und Winzer da tatsächlich das ganze Jahr über pflegt mit eurem Einsatz, das ist natürlich einfach wunderbar zu erleben. Aber ne, es funktioniert halt auch nur, wenn ihr da entsprechend auch was Schönes ins Glas und vorher natürlich ins Fass und in die Flasche zaubert. Das gibt mir jetzt auch die Möglichkeit, mal zu sagen, so, ne, ich bin ja hier bei einer Winzerin zu Gast, da haben wir natürlich auch was im Glas. Ja. Was ist es denn, Ilonka? Ja,
natürlich. Wir haben hier was, was natürlich Frauen und Mädels besonders gern trinken.
Ich trinke es auch gern.
Ja, und so früh am Morgen passt sowas immer, um den Kreislauf natürlich ordentlich in Schwung zu bringen. Ja, da haben wir unseren Winzerinnen-Sekt, genau, wohlgemerkt Winzerinnen-Sekt.
Ja.
Oder das Winzer-Insekt. Und ist quasi ein Schaumwein, der traditionell auf der Flasche auch vergoren ist und in dem Fall auch über 24 Monate auf der Flasche dann reift. Und somit eine sehr, sehr feingliedrige Perlage hat und eine extreme Cremigkeit mitbringt und ja,
einfach. Sehr fein. Ich habe schon mal probiert. Habe ihn jetzt nicht zum ersten Mal probiert, ich gebe es ja auch zu, aber es ist immer wieder eine Freude, ihn zu probieren. Deswegen kann ich ihn nur empfehlen, den Winzerinnen-Sekt. Bubbles im Glas am Morgen, ne, vertreibt Kummer und Sorgen, könnte man sagen. Ne? Aber wunderbar, was ist das jetzt? Ist auch Silvaner als...
Nein,
ist kein Silvaner, weil Silvaner spielt ja bei euch hier schon eine große Rolle und bei dir im Speziellen auch. Mhm. Aber es gibt natürlich auch noch die Scheurebe. Aber was ist jetzt hier mit dabei?
Ja, da haben wir tatsächlich weder das eine noch das andere. Da sind wir auf diese ja typischen Sorten auch gegangen, die man gern für Schaumweine hernimmt. In dem Fall hauptsächlich Spätburgunder mit Weißburgunder auch hell gekellert. Ja. Und da nehme ich ganz gern eben die Burgundersorten, weil die einfach nochmal einen intensiveren Schmelz mitbringen und nicht so eine ganz extreme Mineralik, wie jetzt vielleicht auch Silvaner hat, dann mitkommt.
Genau, Silvaner, Scheurebe, besonders natürlich Scheurebe steckt ja bei dir auch im Namen drin. Mhm. Wenn man so ein bisschen mal reinschaut, ne? Scheuring, Scheurebe. Was macht das denn, genau diese Rebsorte auch so speziell für dich, dass du sagst, ja, mit der arbeite ich gern, mit der experimentiere ich auch?
Also das hat sich eigentlich so ein bisschen auch entwickelt. Zum einen, weil die Kunden oder die Gäste bei uns in der Hecke dann immer einen Scheuring bestellt hatten. So, ja, was für wir jetzt ein Scheuring? Ah ja, okay, Scheurebe, weiß schon, haben sich halt verbabbelt. Und zum anderen hat sich es dann eben gezeigt, so mit dem Wetter, mit dem Klima, wo wir ja dann immer heißer Sommer kriegen oder immer weniger Wasser, und das war so für mich dann auch, wo ich gesehen habe, naja, die Scheurebe bringt trotz allem dann immer noch wirklich tolle Traubenqualitäten hervor, die von der Säure, von der Reife her entsprechend auch mithalten können. Und hab dann mal so ein bisschen probiert oder geguckt in den einfachsten und in den edelsüßen Bereichen. Und da bringt sie einfach tolle Qualitäten mit und wird meiner Meinung nach auch da immer ein bisschen unterschätzt, was das angeht. Und deswegen habe ich mich da so ein bisschen mehr der Scheurebe auch verschrieben, um da einfach noch mal ein bisschen Alleinstellungsmerkmal auch wieder in dem Fall zu haben. Natürlich ist Silvaner für uns im Betrieb auch eine sehr wichtige Rebsorte, aber da gibt's natürlich schon viele andere, die dafür sehr bekannt sind oder sich darauf sehr spezialisiert haben. Und deswegen ist es so bei mir dann die Scheurebe geworden.
Hast du auch gesagt, im edelsüßen Bereich ausgebaut. Ist das dieser Dry Age Sweet?
Ja, genau. Also da haben wir auch was gemacht, was es ja zwar schon seit 2009, darf man das mit der EU-Verordnung auch bei uns in Deutschland produzieren, wird aber noch nicht wirklich viel produziert, weil es eben noch so ein bisschen unbekannter ist oder natürlich auch keine Erfahrungen da sind bei den meisten. Und das ist letztendlich ein Wein aus eingetrockneten Trauben, wie jetzt in Österreich der Strohwein oder der Passito oder der Amarone oder jetzt fällt mir der andere Name gerade wieder nicht ein. Mein roter Faden, lost. und das ist quasi so ein Prozess, da musst du dir halt auch erstmal, musst du dich rantasten und das Ganze ausprobieren. Und wir haben den jetzt schon ein paar Mal gemacht und sind einfach extrem konzentrierte Weine auch, die da rauskommen. Natürlich auch so ein bisschen vergleichbar wie mit Trockenbeeren auslesen von der Süße her, aber von dem Grundkonstrukt, vom Körperbau sind sie ganz anders und auch von der Langlebigkeit her bringen sie nochmal ein ganz anderes Potenzial mit, dadurch, dass die dann, ich sag jetzt mal, auf der Maische dann noch vergären oder halt das dann, eine Maischegärung dann am Ende ist.
Hast du denn auch einen absoluten Lieblingswein in deinem Sortiment? Ich weiß, das ist immer eine fiese Frage, aber man hat da vielleicht doch irgendwo so ein Schätzchen, wo man sagt, ach ja, wenn die Flasche schon auf ist, dann kann ich auch nicht Nein sagen. Oder da will ich auch nicht Nein sagen.
Na, da ist egal, welche Flasche dann auf ist, da kann ich dann grundsätzlich nicht Nein sagen. Da trinke ich immer gerne ein Gläschen. Nee, sonst explizit jetzt keine spezielle Sorte oder so. Nee, bin ich wirklich.
Da bist du flexibel, ja.
Genau. Also es tut ja auch nicht jeden Tag jeder die gleiche Wurst oder gleichen Käse essen. Dafür ist die Vielfalt zu groß und abwechslungsreich.
Das stimmt. Abwechslungsreich. Ne? Ihr habt ja auch sehr kreative Namen, auch sehr kreative Insektenetiketten. Du hast ja eben schon gesagt, dass das Weininsekt, ja. Mhm. Wie kommt man auf diese gesamte Idee zu sagen, hier, ich muss mir immer wieder tolle neue Namen einfallen lassen, damit da auch was Cooles draufsteht, nicht nur was Cooles in der Flasche ist, sondern auch was Cooles draufsteht und vor allem auch noch cool aussieht.
Ja, also eigentlich das mit Insekten hat sich dann so ergeben, weil wir halt nicht nur den Weinberg in die Flasche bringen wollten oder den Wein in die Flasche, sondern den Weinberg auch auf die Flasche bringen wollten. Und das sind halt so die Tierchen, die mir am häufigsten, wenn du im Weinberg arbeitest, auch visuell begegnen. Ich meine, es gibt noch viele andere Mikroorganismen und Bakterien, die du nicht siehst, aber das sind, die halt öfters deinen Weg kreuzen, wenn du in der Zeile stehst und so vor dich hinschaffst. Dann surrt oder schwirrt oder krabbelt dir das eine da dann einfach mal so über die Hand.
Und schon landet es quasi auf dem Etikett.
Ja, genau. So. Es polarisiert natürlich. Meine Tante hat damals gleich gesagt, oh Gott, das kannst du ja nie drauf machen. Um Gottes Willen, geht gar nicht. Ja, und mittlerweile findet sie es ganz gut.
Ja, du, das ist ja immer, man muss, wie du sagst, ein bisschen polarisieren. Man muss ja auch auffallen im Einheitsbrei der Etiketten. Und wenn da nur Silvaner draufsteht, dann hast du da irgendwie, gerade in Franken, zig verschiedene Silvaner nebeneinander stehen. Und da muss ja auch irgendwo so ein Eyecatcher sein, wo du dran kleben bleibst.
Ja, und wenn du es so von Weitem betrachtest, schaut es ja aus wie ein Mandala. in der Art und deswegen finde ich es jetzt nicht weiter dramatisch und ja, ich stehe halt voll dahinter, weil es halt nicht einfach irgendwas ist, sondern weil es noch einen Bezug hat und deswegen ja, passt es so für mich.
Du hast eben die Hecke genannt, Ilonka, ne? Für alle, die mit der Hecke nichts anfangen können, außer wenn sie im Garten stehen und eine Hecke sehen. Hier in Franken spricht man von einer Hecke, wenn es eine Heckenwirtschaft ist. Das ist eine temporäre Weinwirtschaft, die zweimal im Jahr öffnen darf.
Mhm, genau. Also ich sag dann auch immer ab in die Hecke. Viele gucken mich dann an, hä? Jetzt soll ich in die Hecke springen? Ja, das gab es früher auch manchmal, haben das Jugendliche gemacht. Aber nein, in dem Fall ist es eine Heckenwirtschaft, die noch so ein altes Recht auch hat, wenn es eine traditionelle ist, die eben zweimal im Jahr am Stück öffnen darf und halt auf Sitzplätze beschränkt ist und einfache Speisen anbieten darf und eben eigene Weine, die man herstellt, ausschenken kann. Und ja, wir haben quasi noch so eine typische traditionelle Hecke, weil ja, es gibt natürlich auch immer mehr Hecken, die sich ein bisschen davon loslösen, da so gebunden zu sein und haben dann eine Gastronomielizenz, also die können dann öffnen, wie sie wollen, aber ja, ich sag, nee, wir sind da noch richtig traditionell unterwegs, aber interpretieren natürlich da auch immer das ein oder andere neu oder wie du jetzt hier vielleicht auch siehst, in den Räumlichkeiten ist es jetzt nicht so eine, ja, komplett rustikale, altbackene Hecke, sondern es kombiniert auch rustikal mit, ja, modernen Elementen oder einfach ein bisschen knalliger. Auch mit der Tapete gab es Meinungsdifferenzen. Das kannst du ja nicht machen, das geht ja gar nicht. Und die Leute, die da sind und das sehen oder kommen, denken sich, boah, cool, finde ich super, finde ich toll. Und das Besondere an so einer Hecke ist einfach, du hast nicht einen Tisch für dich allein, wo du in Beschlag nimmst, sondern du musst dir den Tisch teilen, ob dir das passt oder nicht. Kannst auch sagen, nee, da ist kein Platz, wenn du nur zu zweit an deinem Tisch sitzt. Da sage ich, oh doch, da ist massig Platz, da gehen noch 12 andere Leute mit hier an diesen Tisch dazu. Und dann wirst du angeguckt wie so ein Auto, das sich gerade überfährt, so auf die Art. Und ich sage, ja, da wird einfach ein wenig zusammengeruckt, zusammengerutscht. Da sitzt der eine oder andere dann wirklich Körperkontakt oder halb auf dem Schoß. Und dadurch entstehen halt dann einfach Gespräche mit wildfremden Leuten, die du so nicht kennst. Und ist ein ganz anderes Geselligkeits- und Beisammenkommen möglich, wie jetzt in einer normalen, ja, Gaststätte oder einem normalen Restaurant.
Kommen da Einheimische mit Touristen dann auch zusammen, ne, die man dann bunt zusammen einfach hier an so einen Tisch würfelt und dann, ja, ne, wie du sagst, dann trinkt man mal ein Schöppchen und dann, oder schöppelt man, ne, so sagt man ja hier in Franken und schon quatscht man plötzlich miteinander mit Menschen, die man sehr wahrscheinlich sonst nie im Leben irgendwo getroffen hätte meistens.
Genau, ja. Richtig. Also früher war es wirklich eigentlich, waren es nur Einheimische. Und jetzt schon so in den letzten Jahren, natürlich, je bekannter man dann irgendwo wird und die Leute fragen sich, Hecke, was ist das? Oder denken sich, oh ja, da gucke ich mal vorbei. Und ist es schon so, dass gezielt auch dann welche einfach mal einen Kurzurlaub hier bei uns in der Region verbringen und dann hier auch zu uns in die Hecke kommen. Und dann mischt sich das so Einheimische mit Touristen. Und ja, da gibt's, also es sind schon wirklich auch Freundschaften daraus entstanden, die sich jetzt schon über Jahre hinweg auch besuchen. Gegenseitig, weil die einfach mal hier in der Hecke einen schönen Abend miteinander verbracht haben.
Ja, das ist doch wunderbar. Ihr bietet aber auch Weinführungen an, Weinproben logischerweise an. Was erlebt denn jemand, der zu dir zu einer Weinbergsführung oder auch einer Weinprobe kommt?
Ja, also da gibt's natürlich ganz viel zu erleben, ne, weil wir so ein abwechslungsreiches Gebiet hier auch sind. Und egal, ob jetzt in Form von einer Weinprobe, sich mal durchs Sortiment zu verkosten oder einer Weinwanderung bei uns durch die Flur in die Weinberge zu laufen, also für das Auge oder den Gaumen ist es einfach ja eine schöne Auszeit, eine Bereicherung, eine Erweiterung der Sinne auch, ja, Seele baumeln lassen, was einfach schön ist und entschleunigt.
Entschleunigung ist ja auch was Wunderbares, gemeinsam gepaart mit einer Gaumenfreude, wenn du dann ein schönes Glas Wein und noch was Leckeres, Traditionelles, Fränkisches, vielleicht auch manchmal ein bisschen neu interpretiert, essen kannst. Wenn wir jetzt so einen Blick in die Glaskugel werfen würde, Ilonka. Wo siehst du denn Weinfranken, den fränkischen Weinbau so ein bisschen in der Zukunft? Oder wo willst du auch hin?
Puh, was für eine Frage.
Ja, wir gucken mal in die Glaskugel.
Ja, also wenn ich mir was wünschen darf, dann würde ich mir natürlich wünschen, dass Franken in den nächsten Jahren so ein richtig kleiner, toller Geheimtipp ist. Und ja, am besten natürlich auch immer nur noch auf Vorbestellung irgendwas zu kriegen ist, weil wir natürlich nicht ohne Ende produzieren können und ja, für unsere Qualitäten auch stehen, für unsere trockenen, ehrlichen Weine, die wir ja zu Großteil oder überwiegend auch nur produzieren, einfach sehr bekannt sind, weil ja, ist ja einfach Spaß machen und perfekte Essensbegleiter sind. Und ja, da würde ich mich drüber freuen.
Ja, und wer die Weine noch nicht kennt und erleben will, wann ist die nächste Mal die Hecke denn auf? Dann kann man das schon mal vielleicht einplanen. Ist ja wahrscheinlich so ab September. Nee, ab September nicht, sondern wahrscheinlich da später, danach, ne?
Genau.
Oktober, so in Richtung
ja,
Oktober,
ja,
glaube ich.
Ja,
ne?
Ja, richtig. Also wir haben eben immer zweimal im Jahr auf. Das ist einmal im Frühjahr nach Fasching ist es ein fixer Termin und dann nach der Weinlese, was dann immer so ein bisschen variiert um 1-2 Wochen rauf oder runter und das ist dann meistens so Mitte, Ende Oktober.
Aha, so. Also am besten dann auf der Webseite schauen, da sind die Termine ja auch drauf, ja. Vorbeikommen und hier dann alles mal probieren und dann gleiches Lager leer kaufen, ne? Damit dann dieser Wunsch dann auch in Erfüllung geht.
Ja, genau.
Ilonka, herzlichen Dank für deine Zeit, herzlichen Dank für die Gastfreundschaft, die ich jetzt hier auch mit einem Gläschen Sekt am frühen Morgen erleben durfte. Hat sehr viel Spaß gemacht, einfach mal noch mehr über dich zu erfahren und auch, was dich so antreibt. Herzlichen Dank.
Ja, ich danke dir auch.
Das war Käse, Wein und bla bla bla. Der Genusstalk mit Johannes Quirin. Dir hat dieses Gespräch gefallen? Dann abonniere den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.